Heute bei «Apropos» ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran.
It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country and other country.
Es ist so häufig angekündigt worden, immer und immer wieder.
They'd like to make a deal very badly, very badly. They want to make a deal.
We negotiate with them, and then we always have to blow them up.
We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers, because you know what? They dealt with some very stupid presidents. I have to say that. I'm embarrassed to say it.
Und jetzt stimmt es offenbar wirklich. Der Iran und die USA haben sich am Sonntag zu oben auf ein Abkommen geeinigt.
Pakistan's Prime Minister has said that an agreement has been reached.
The United States and Iran appear to be closer to an agreement to end the war than at any point since it began nearly 4 months ago.
And they've all approved the deal. Everybody's approved the deal. Now we'll get it finished up and hopefully that'll be done.
Es ist der erste Schritt Richtung Frieden. Aber der Frieden selber ist noch weiter weg. Was braucht es denn jetzt für einen richtigen, für einen permanenten Frieden? Wie geht es an der blockierten Strasse von Hormuz weiter? Und was sagt das Abkommen über das Verhältnis der USA mit Israel, das bis zuletzt gegen ein Friedensabkommen war? Über das reden wir heute mit dem Auslandschef Christoph Münger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast von Tagesanzeiger, der Bern und der Basel-Zeitung, im Bund und den anderen der Medientiteln. Ich heiße Philipp Lose. Hallo Christoph.
Salut Philipp.
Christoph, wir haben einen recht intensiven Sonntag erlebt. Die Abstimmungen waren, der Frauenstreik, die G7-Ausschüttungen in Genf und am Oben dann auch noch, so als kleines Dessert, ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Wie überraschend war das Abkommen für dich?
Ja, man hat ja gerechnet, dass es dann irgendwann mal klappt. Die amerikanischen Medien haben mitzählt. 38 Mal hat es Donald Trump angekündigt und beim 39. Mal, pünktlich zu seinem 80. Geburtstag, hat es dann doch noch geklappt. Ich meine, wenn man das immer ankündigt, irgendwann kommt es dann. Und es ist offensichtlich, dass beide Seiten den Deal haben wollen.
Warum hat es so lange gedauert?
Ja, das sind zwei Kriegsparteien, sind Erzfinde seit 1979. Es war ein sehr grosser Angriff, wo die USA und Israel auf den Iran geflogen haben. Die haben sich dann überraschend gut gehalten, haben können Widerstand leisten und sogar zurückschiessen. Und dann ist natürlich so eine Situation sehr verfahren. Es hat nicht einen klaren Sieger gegeben in dem Sinn. Das heisst, beide Seiten haben in so einem Verhandlungsprozess natürlich die Idee, dass sie möglichst viel rausholen wollen. Und dann wird der gemeinsame Nenner natürlich immer kleiner und der Verhandlungsprozess braucht dann Zeit.
Wir nehmen den Podcast am Montag zu oben auf, am frühen oben. Was wissen wir denn jetzt über das Abkommen und die wichtigsten Punkte, die dort festgehalten sind?
Insbesondere ist ja ein Abkommen, das mal ein Anfang ist. Es ist ein Rahmenabkommen und zuerst einmal ist der Waffenstillstand um 60 Tage verlängert worden. Das ist sehr wichtig. Und da ist vor allem Trump drum gegangen, soll jetzt die Straße von Hormuz wieder aufgehen. Das ist ein erster Schritt zur Entschärfung von dieser globalen Energiekrise, die ja bis zu unseren Tankstellen gekommen ist. Und es soll auch der Grundstein sein, um schliesslich ein Kriegsende zu erreichen. Die Absichtserklärung folgt, wie gesagt, auf eine sehr hektische Phase der Diplomatie. Wir haben verschiedene regionale Vermittler gehabt, insbesondere Pakistan, aber auch Katar soll beteiligt sein. Viele Details sind da noch nicht bekannt, das eine oder andere ist aber durchgesickert. Zum Beispiel, dass die USA im Gegensatz zu der Öffnung der Strasse von Hormuz, wo jetzt der Iran dazu eingewilligt hat, dass im Gegenzug die USA die iranischen Häfen am Golf, am Persischen Golf, nicht weiter werden blockieren.
Die Strasse von Hormuz war fast 3 Monate geschlossen. Ganz viele Schiffe sind festgesteckt. Wer profitiert denn jetzt davon, dass die Strasse wieder aufgeht?
Ja, ein Blick auf den Ölpreis zeigt die gesamte Weltwirtschaft. Man kann gerade zuschauen, wenn er fällt. Das ist jetzt, ich habe fast nicht geschaut, noch gut bei $80 für einen Barrel. Ich meine, wir sind ja bei weit über $100 gewesen. Der Ölpreis sinkt, die Börse geht entsprechend hoch. Und das soll sich natürlich, und das ist das Ziel von Trump, irgendwann auf die amerikanischen Benzinpreise auswirken, die ja recht hoch sind für ihre Verhältnisse, bei über 4 Dollar für eine Gallone. Also das ist mit der Schweiz verglichen immer noch sehr wenig, aber dort mit diesen grossen Autos und diesen grossen Distanzen ist das natürlich viel Geld. Eine Gallone, das nebenbei, ist etwa 3,8 Liter. Also einerseits der Benzinpreis, auf der anderen Seite die Inflation, die auch recht stark gestiegen ist, in den USA. Der Trump ist ja unter anderem in Sankt gekommen, weil er Biden vorgeworfen hat, er hätte die Inflation angeheizt, aber er hat sie nicht minder verstärkt mit seinem Krieg gegen den Iran. Gegenläufig, wie gesagt, Börse, und das hilft natürlich im Trump. Also die ganzen Entwicklungen, Benzinpreis wie Inflation, helfen dem Trump vor allem mit Blick auf die Zwischenwahlen am 3. November. Dort hätte er ja mit grossen Verlusten müssen rechnen, wenn jetzt da nicht eine Lösung herbeigeführt worden wäre.
In diesem Abkommen steht offenbar, dass man jetzt wieder gratis können durch die Strasse von Hormuz fahren können. Also eigentlich so wie vor dem Krieg.
Ja, man könnte hoffen, dass das wird funktionieren. So wie vor dem Krieg wird es aber nicht mehr sein, weil der Iran hat jetzt bewiesen, und zwar nachhaltig, dass er die Strasse zumachen kann, indem er sie vermint. Auch mit Hilfe dieser Geschütze und Stellungen, die rund um die Strasse herum positioniert sind. Trump sein Krieg gegen den Iran hat dazu geführt, dass die Iraner jetzt einen Hebel in der Hand haben, einen Hebel, den sie dank der Geografie können benutzen können. Sie können künftig jederzeit der Weltwirtschaft Schaden zuführen, indem sie die Strasse wieder schliessen. Das ist sehr ein wichtiger Hebel, wenn ein Fünftel vom Erdöl muss da durchgeschifft werden. Dazu kommt das Flüssiggas aus Katar. Das Flüssiggas ist darum so wichtig, weil es für die Produktion der Halbleiter benötigt wird. Und das bei unserer digitalen Wirtschaft, das wissen wir ja, das ist nicht ganz unwichtig.
Die Strasse von Hormuz ist nur ein Teil von diesem Abkommen. Den USA ist es immer auch, schon vor dem Krieg, um das iranische Atomprogramm gegangen.
Has Iran committed to not pursuing a nuclear weapon, or will there be more negotiations on that down the line?
They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that, which is a big part of the reason.
Is that going to be in your agreements?
They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape, or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon.
Haben Sie dort Ihr Ziel erreichen?
Nein, so wie es aussieht, nicht. Aber vielleicht ändert sich das noch im positiven Sinn. Im Rahmen von dem Abkommen zumindest soll der Iran bekräftigen, dass er keine Atomwaffen will bauen oder entwickeln oder beschaffen. Beide Seiten wollen miteinander Atomgespräche führen, wie man das früher auch schon kennt, um sich auf einen Mechanismus zu einigen, einen Mechanismus zur Entsorgung, um die 9 Tonnen von angereichertem Uran können zu beseitigen. Die 9 Tonnen von dem angereicherten Uran sind im Iran und etwa gut 400 Kilogramm davon sollen so stark angereichert sein, dass sie sogar waffenfähig sind. Jetzt, die minimale Verpflichtung besteht offenbar darin, das schreibt zumindest die Financial Times, dass das gesamte angereicherte Uran vor Ort, das heisst im Iran, soll entsorgt, respektive verdünnt werden, und zwar unter Aufsicht von der Internationalen Atomenergiebehörde, der IAEA. Das haben die Quellen der FT, der Financial Times, zugespielt. Ob das denn wirklich wird klappen, in welchem Ausmaß das wird klappen, werden wir sehen. Die Erfahrung zeigt einfach aus den 10er-Jahren, wo dann Obama ja schliesslich so einen Iran die Lande gebracht hat, dass die Verhandlungen sehr, sehr zäh sind. Zäh wie ein Kaugummi, haben sie gesagt. Und die Iraner mit allen Hits und Tricks haben sie da um das Zeug manövriert. Das muss also sehr schwierig sein. Aber das zeigt einfach, dass beide Seiten offenbar den Deal wollen. Trump wegen der Zwischenwahlen und die Iraner insbesondere auch, weil ihre Wirtschaft wirklich am Boden ist.
Welche zentralen Fragen sind denn jetzt noch offen in diesem Abkommen?
Ja, wie gesagt, die Diskussion um die Atomwaffe war eigentlich das Hauptziel, dass man das Atomprogramm beenden wollte. Die fährt erst an. ebenso wichtig ist das Raketenprogramm, oder? Das ist wie die andere Hälfte von einer Atomwaffe. Also man muss ja den Atomsprengkopf auf eine ballistische Rakete können montieren, bevor man wirklich eine Atomwaffe hat. Das Raketenprogramm ist angeblich nicht einmal erwähnt in dem Abkommen. Und der dritte Punkt betrifft die Milizen, die den Iran unterstützt hat, die sogenannte Achse des Widerstands, bestehend aus der Hamas, der schiitischen Hezbollah im Libanon und der Houthi im Jemen. Von dem ist auch nicht die Rede in dem Abkommen. Und das ist natürlich schon wichtig, weil beim letzten Mal, wo so ein Abkommen geht, hat ja der Obama die Iraner belohnt. Weil sie nicht anreichen, kommen sie Geld über. Also die Sanktionen sind aufgehoben worden, Assets sind freigegeben worden und so weiter und so fort. Was haben die Iraner gemacht mit dem Stutz? Sie haben die Milizen unterstützt. Unter anderem die drei, die ich genannt habe, aber auch im benachbarten Irak. Und das führt dazu, dass natürlich gerade die Israelis nervös werden. Sie führen ja Krieg gegen die Hezbollah im Libanon, wo nach dem Angriff auf den Iran den zurückgeschlagen haben und sich so in den Krieg eingemischt haben, mit fatalen Folgen für die Hezbollah und vor allem für den Libanon. Jetzt sind die Israelis, weil dort der Krieg natürlich in dem Sinn ongoing ist, nicht sehr happy mit dem Abkommen.
Das wollte ich auch fragen. Die Israelis sind nicht happy mit dem Abkommen. Warum genau? Und was war ihre Rolle jetzt bei diesen Verhandlungen bis zu diesem Abkommen an?
Ja, also der Trump hätte das Abkommen unbedingt wollen und der Netanyahu hätte eigentlich wollen, die iranische Gefahr weiterhin bekämpfen. Einerseits im Iran selber, aber auch gegen die Hezbollah, wo Israel angegriffen hat. Und wir wissen, sie sind ja sehr brutal vorgegangen. Bis tief nach Beirut hinein haben sie bombardiert. Es sind 1 Million Leute vertrieben worden. Auch wenn der Hezbollah der Auslöser war, ist natürlich das schon eine Kriegsführung, die, gelinde Ausdruck, rücksichtslos war. Der Grund dafür ist natürlich, der Netanyahu ist ein Wahljahr und er steht in der Kritik, dass er sich vom Trump vorschreiben lässt, wie, wo und gegen wer, dass er Krieg führen soll. Und in Israel wird jetzt nach dem Abkommen der Henry Kissinger zitiert, der ehemalige amerikanische Außenminister, der gesagt soll haben, es sei sehr gefährlich, ein Feind von Amerika zu sein, aber noch viel gefährlicher sei, ein Freund von Amerika zu sein.
Das ist interessant, weil Trump genau das Gleiche gehört bei sich daheim, dass er sich vom Netanyahu vorschreiben lassen gegen wer und wenn er Krieg führen.
Ja, das ist so. Das ist vor allem eine Kritik von der demokratischen Seite natürlich, dass er sich vom Netanyahu in den Krieg hat einziehen lassen, mit nicht sehr klar formulierten Zielen, auch schwer erreichbaren Zielen, wenn er dann mal eins formuliert hat, Stichwort Atomprogramm. Und insbesondere ohne einen Blick auf die Landkarte zu werfen und insbesondere auf die Straße von Hormuz.
Wenn man jetzt Gassensturz macht, sind wir heute weiter als vor dem Krieg oder weniger weit wie vor dem Krieg?
Das können wir jetzt am heutigen Tag, glaube ich, noch nicht abschliessend beurteilen. Zum einen scheint das Volk von dem Krieg, das Regime im Iran, gestärkt worden sein und nicht geschwächt, obwohl der Trump am Anfang ja auch den Regime-Change gefordert hat und die Iranerinnen und Iraner aufgefordert hat, ihr Regime zu stürzen. Zum anderen haben die massiven Bombardierungen ohne Zweifel Spuren hinterlassen und die Wirtschaft ist komplett am Boden und sicherlich ist auch das Atomprogramm und auch das Raketenprogramm sind getroffen worden. Die Frage ist, ob sie wirklich ausgeschaltet worden sind, oder? Und wenn man jetzt sieht, dass sie natürlich, es ist zwar die oberste Spitze ist weg, der Khamenei haben sie umgebracht, der Larijani haben sie umgebracht, aber in das Vakuum, wenn es überhaupt bestanden hat, ein paar Sekunden, sind sofort die Revolutionsgarde reingestossen. Das ist ein Staat im Staat, der jetzt den Staat übernommen hat. Die sind sehr mächtig und gerade auch durch das Vorgehen vom Trump gegen den Larijani und gegen den Khamenei fühlen sie sich in ihrer Position bestärkt und sie haben natürlich jetzt das Gefühl, sie hätten an einer Supermacht, der USA, und noch an einer regionale Supermacht, Israel, können standhalten und trotzen. Und ja, die Revolutionsgarden sind jetzt an der Macht und wir werden es sehen.
Das alles macht es für Trump nicht unbedingt einfacher, den Krieg rechtfertigen, oder nicht?
Nein, sicher nicht. Ich meine, er hat gesagt, dass sein Ziel, hat er immer wieder gesagt, der Iran dürfe keine Atombombe rüberkommen. Ob das jetzt gelingt, werden wir sehen. Das ist, da ist die Geschichte noch nicht fertig erzählt, oder? Wie gesagt, die Bombardierungen haben sicher zum Teil ihr Ziel erreicht. Aber eben, es wird jetzt dann erst detailliert über das Thema verhandelt. Und die Iraner haben zugestimmt, dass sie keine Atombomben werden bauen. Schön, nur haben sie das auch früher schon gesagt. Und ob das automatisch mit sich bringt, dass sie auch auf ein Atomprogramm, wo sie dann sagen, das sei zivil, verzichtet werden, bezweifle ich im Moment, weil das haben sie eigentlich nie gemacht. Aber eben das Abkommen soll einen Mechanismus enthalten, dass die Iraner dann analog zum Mechanismus, wo der Obama ausgehandelt hat, sollen Geld bekommen, Sanktionen sollen gelockert werden. Die Frage ist, was mit dem Geld machen.
Ist eigentlich das gleiche Abkommen, wie der Obama ausgehandelt hat und wo ja der Trump immer wahnsinnig blöd gefunden hat?
Ja, ich glaube, der Trump wäre relativ gut bedient, wenn er ein Abkommen könnte aushandeln könnte, wie der Obama hatte. Wir werden es sehen, vielleicht bringt er ja besseres an, dass wirklich das Atomprogramm wirklich vom Tisch ist im Iran. Ich bezweifle es. Und was eben mit dem Geld passiert, wo dann der Iran soll überkommen, ob es dann wieder die Hezbollah unterstützt, dann geht dort das Theater wieder los, dann haben wir dort alle, was wieder einen neuen Krieg. Ja, also eine abschließende Beurteilung ist schwierig zu machen zu einem Krieg. Was man vielleicht noch sagen kann, ich habe vorher gesagt, die Revolutionsgarden sind gestärkt worden, das Regime ist gestärkt worden. Was man natürlich nie weiß bei so einer Diktatur, ob es nicht gleich im Gebälk von dieser Diktatur anfangen knirschen, vielleicht sogar Marsch wird und dass das irgendwann zusammenkracht. Aber momentan gibt es keine Anzeichen dafür.
Unterzeichnet werden soll das Abkommen diesen Freitag, und zwar in Genf. Warum ausgerechnet in Genf?
Ja, vielleicht weil der Trump gerade in der Nähe ist, oder? Er ist am G7-Gipfel in Evian. Nein, das ist natürlich wahrscheinlich kaum der Grund. Aber natürlich ist die Schweiz die offizielle Vertreterin von den USA im Iran. Sie nimmt seit 1980 das sogenannte Schutzmachtmandat wahr, weil die USA und Iran ja keine direkte diplomatische Beziehung mehr haben seit 1980. Und als Ansprechpartnerin fungiert ja die Leiterin von der Schweizer Botschaft in Teheran. Und natürlich hat Genf eine Tradition, oder? Als Ort, wo so Abkommen geschlossen werden. Ich hätte allerdings erwartet, dass der Deal eher in Pakistan oder in Katar unterschrieben wird, weil die beiden Länder ja maßgeblich vermittelt haben. Mich hätte Genf als Unterzeichnungsort eher überrascht, aber ich glaube, die Schweiz nimmt das gern. Man kommt da wieder ins Spiel in dieser Angelegenheit.
Also ist es eher Zufall, dass es in der Schweiz ist, oder wirklich ein Zeichen dafür, dass man sich wieder ein bisschen besser positionieren kann in so geopolitischen Fragen?
Ein Zufall sind so Sachen nie, glaube ich. Aber man kann sich wahrscheinlich schon ein bisschen besser positionieren. Es ist vielleicht auch noch gut für die Schweiz, vis-à-vis der Regierung Trump, mit dem ganzen Theater, mit den Zöllen und so weiter. Man kann wieder sagen, man hätte etwas gemacht. Vielleicht stimmt denn das milde, wenn es um das geht. Und die Schweiz ist zurück auf der diplomatischen Landkarte. Vielleicht kann sich auch der Bundespräsident, der Guy Parmelin, dort noch zeigen und als Gastgeber inszenieren. Er hat ja das schon mal gemacht in Genf und hat das sehr gut gemacht. Aber natürlich braucht es sehr grosse Sicherheitsvorkehrungen. Aber das ist auf jeden Fall eine grosse Geschichte, die auf Genf zukommt und auf die Schweiz damit. Und in noch kürzester Zeit, muss man noch sagen.
Danke, Christoph.
Danke dir für die Einladung.
Ich habe gesprochen mit Christoph Münger, im Auslandschef von Tamedia. Er hat auch eine sehr interessante Analyse zu diesem Thema geschrieben. Wir können euch sehr gerne verlinken. Diese Folge von «Apropos» hat Zara Spreiter produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.